Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Dieses Mal freue ich mich sehr, Herrn Professor M. Gardner, Professor für Sozialwissenschaften an der Universität zu Köln und Mitglied im Direktorium des Interdisziplinären Zentrums für empirische LehrerInnen und Unterrichtsforschung bei mir zu haben und mit ihm über seine Einschätzung der derzeit größten Herausforderungen im deutschen Schulwesen sprechen zu dürfen. Hallo Herr Professor N. Gardner, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Hartmann.
Herr N. Gardner, vielleicht wären Sie so freundlich, unseren Zuhörern zunächst ein wenig über sich selbst und Ihren Werdegang und Ihr derzeitiges Betätigungsfeld zu erzählen.
Ja, sehr bedankenswerterweise in der Moderation schon gesagt, was ich derzeit tue. Tatsächlich befassen wir uns hier in Köln in meiner Arbeitsgruppe mit sozialwissenschaftlicher Bildung, wobei wir uns gerade insbesondere mit der Landschaft der politischen Bildung und dort insbesondere mit der Lehrkräftefort- und Weiterbildung befassen. In meinem gerade erschienenen Buch »Raus aus der Bildungsfalle« analysiere ich dann auch sehr breit ausgewählte Schwachstellen unseres Bildungssystems, Schwerpunkt Schule, und versuche einige Wege für eine Renaissance des Landes der Dichter und Denker aufzuzeigen. Und von meinem Hintergrund her bin ich Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, habe in Bonn, Oxford und Köln studiert und war dann, wie sich das für eine wissenschaftliche Laufbahn gehört, an verschiedenen Standorten von Nord bis Süd tätig und auch zweimal in den USA. Und ja, habe da weitreichende Einblicke auch in die Ivy League-Universitäten gewonnen. Ja, habe 2 Jahre das Referendariat durchlaufen, in grauer Vorzeit zwischen 2003 und 2005. Habe also auch Einblicke in die Schulrealitäten gewonnen, die über das Schülerdasein hinausgehen.
Sehr interessant, Herr Engartner. So als kleinen Einstieg. Wenn Sie 5 Dinge im deutschen Schulwesen verändern könnten, welche wären das? Wo wären hier Ihre Schwerpunkte und welche Fragen treiben Sie derzeit am meisten um?
Ja, wenn Sie von einer kleinen Frage sprechen, würde ich sagen, das ist fast schon eine große Frage. Also wenn es nur 5 Dinge gäbe, die man ändern dürfte, würde ich damit beginnen, dass der Unterrichtsausfall beendet werden muss. Es kann nicht sein, dass Abiturientinnen und Abiturienten bis zum Abitur durch Unterrichtsausfall ein ganzes Schuljahr verlieren. Naja, und dann sehe ich die Gefahr darin, dass wir mittlerweile in einigen Bundesländern wie in Sachsen-Anhalt etwa auf eine 4-Tage-Woche zurückgefahren haben. Das sachsen-anhaltinische Modellprojekt 4+1 sieht vor, dass Lernende noch an 4 Wochentagen in der Schule empfangen werden, wenn sie am 5. Tag digital bzw. hybrid beschult werden. Und das halte ich für fatal. Das Zweite, worauf ich setzen würde, ist, dass wir auch in den Schulferien eine verlässliche Betreuung brauchen. Wie sollen Eltern sonst, die beide berufstätig sind, mit einem durchschnittlichen Jahresurlaubsanspruch von 28 Tagen an den 75 regulären unterrichtsfreien Tagen die Kinderbetreuung gewährleisten, wenn sie jetzt nicht gerade auf Großeltern zum Beispiel zurückgreifen können? Ja, drittens, das Gigathema unserer Zeit ist ja die Digitalisierung. Da ist eine regelrechte Digitalisierungseuphorie. Und ich würde sagen, dass wir die nicht länger zum vorrangigen Qualitätsmerkmal erklären sollten. Gerade haben die Niederlande, Griechenland und Italien ein Handyverbot an ihren Schulen eingeführt. Über sowas könnte man nachdenken. Ich würde aber sogar noch weitergehen und sagen, Apple, Meta und Microsoft treiben die Digitalisierung der Bildung derzeit so massiv voran und trotzdem Eltern, Schüler und Lehrerschaft kaum mit Kritik gegenüber dieser Invasion, hätte ich fast gesagt, zu hören. Die Probleme liegen für mich nicht in der fehlenden Digitalisierung, sondern vielmehr sehr in wochenlanger Unterrichtsausfall, verdreckte Toiletten, unzureichend qualifizierte Lehrkräfte, ja, historisch beispielloser Schulabbrecherquoten, Zweifel am staatlichen Schulsystem. Und hier müssen wir dringend ansetzen, um die Abwanderung in Richtung Privatschulsystem zu verhindern. Mittlerweile wird jedes dritte Kind von seinen Eltern am liebsten auf eine Privatschule geschickt, wenn es nicht an den finanziellen Möglichkeiten scheitern würde. Und das ist kein gutes Zeugnis, was das staatliche Bildungssystem oder auch vor allem das Schulsystem dort ablegt. Ja, viertens würde ich sagen, dass die Schulen besser ausgestattet werden müssen. Die weltbesten Schulen, also natürlich darunter viele Privatschulen, verfügen über Sportplätze und Sporthallen, damit die Schülerinnen und Schüler Hockey, Handball, Fußball und Tennis lernen können. Zugleich gibt es dort Kleingartenanlagen, Theaterräume, Proberäume für Musikunterricht, Werkstätten, finanzierte Austauschprogramme mit Auslandsschulen und so weiter und so fort. Also wir sollten an den besten Schulen der Welt orientieren. Dann würden wir auch dem Anspruch gerecht werden, uns als Bildungsrepublik Deutschland zu begreifen. Ja, und fünftens brauchen wir meines Erachtens eine Kultur der Anstrengung. Das fängt bei der inzwischen sehr laxen Vergabe von Noten an. Die Zahl der Einser-Abiture hat sich in den letzten 10 Jahren in einigen Bundesländern verdoppelt. Aber auch das regelmäßige Trainieren unseres Erinnerungsvermögens durch Auswendiglernen ist von herausragender Bedeutung, wird aber nicht mehr so gesehen im schulischen Kontext. Vielleicht auch, weil es Anstrengung bedeutet. Und es ist auch anstrengend, auswendig zu lernen, für Vokabeltests oder Grammatikregeln, wie das seinerzeit bei mir im Latein- und Französischunterricht an der Tagesordnung war, fördert aber erwiesenermaßen die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, die Memorierfähigkeit, das Kurzzeitgedächtnis und auch die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Also mitunter kommt es mir ein bisschen so vor, als hätten wir vergessen, dass Bildung nicht nur dem Vergnügen dient, zumindest dann nicht, wenn harte Brocken zu erarbeiten sind. Die Zufriedenheit folgt oft, ähnlich wie beim Sport, könnte man sagen, wenn es geschafft ist. Sicherlich kann man Platons Höhlengleichnis, Kants kategorischen Imperativ oder Habermas Diskurstheorie auch durch YouTube-Clips nachvollziehen. Aber das medial Dargestellte ist keineswegs nachhaltiger als das mehrfach Gelesene, mühsam Erarbeitete und im Unterricht besprochen. Das wären die 5 Punkte, von denen ich sagen würde, die müsste man angehen, wenn man denn die Renaissance der Bildungsrepublik Deutschland einleiten wollte.
Vielen Dank, Herr Engartner. Sie befürchten, dass aus dem Land der Dichter und Denker schon sehr bald das Land der Schreib- und Leseschwachen werden könnte. Wie konnte es Ihrer Meinung nach dazu kommen? Und wo, glauben Sie, sind hier die Stellschrauben, an denen wir jetzt dringend drehen müssen?
Ja, ich glaube, dass wir lange Zeit es versäumt haben, Bildungspolitik als ein prioritäres Politikfeld zu definieren oder auch in der öffentlichen Diskussion zu platzieren. Bildungsinvestitionen sind langfristiger Natur. Das heißt, die Erfolge, wenn ich in Bildung investiere, werden nicht in der nächsten Legislaturperiode sichtbar in der Regel, sondern erst mit einigem zeitlichen Nachlauf. Und das ist für die meisten Politikerinnen und Politiker uninteressant oder nicht so wichtig, weil die schauen immer auf die nächsten 4 oder 5 Jahre, für die sie gewählt sind. Das ist jetzt rein übergreifend, könnte man als Problemfeld definieren. Ähnlich übrigens wie in der Verkehrspolitik. Naja, wir haben unter Verweis auf Goethe, Schiller und Lessing die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen, ohne dafür entsprechend Geld in die Hand zu nehmen. Ich will nur ein Beispiel nennen, also laut einer von der Ritterschild für Wiederaufbau beauftragten Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik haben wir allein bei den Schulen einen Instandhaltungsrückstau von 55 Milliarden Euro. Wohl wissend, dass ein hoher Bildungsstand in einem rohstoffarmen Land wie Deutschland schon allein wirtschaftlich von herausragender Bedeutung ist, wird in Kitas, Schulen, Hochschulen nach wie vor nicht ausreichend investiert, um einen europäischen Spitzenplatz oder einen weltweiten Spitzenplatz einzunehmen. Tatsächlich ist der Abstand zum Spitzenreiter Schweden bei den am Bruttoinlandsprodukt gemessenen Bildungsausgaben größer als zum EU-Schlusslicht Rumänien, die 3,1% ihres Bruttoinlandsprodukts für Bildung ausgeben. Wir geben 5,1% aus. Also soll der Niedergang des staatlichen Bildungssystems sowie der Trend in Richtung privater Kindergärten, Schulen und Hochschulen gestoppt werden, muss meines Erachtens jedenfalls die seit vielen Jahren diskutierte personelle und finanzielle Ausdünnung der staatlichen Bildungseinrichtungen so rasch wie möglich ein Ende finden.
Vielen Dank. Herr Engartner, Sie vertreten die Auffassung, dass nur Bildung und hier besonders die politische Bildung gesellschaftliche Stabilität verspricht. Kitas, Schulen und Hochschulen müssten als Felsen in der Brandung auf die Demokratieförderung verpflichtet sein. Vielleicht wären Sie so freundlich, dies für unsere Zuhörer weiter auszuführen.
Ja, man könnte mit dem weit verbreiteten Glaubenssatz, wer nichts weiß, muss viel glauben, beginnen und sagen, das ist in Zeiten wie diesen nochmal besonders wichtig, sich in Erinnerung zu rufen. Wir leben in Zeiten von Desinformationskampagnen mittels Fake News und man sollte nicht mehr jedem x-beliebigen Medium vertrauen, gerade im Bereich von Social Media, in den Filterblasen, in denen man sich dort bewegt. Denn sie verkleinern unseren Bildungsraum, indem sie ihn gegenüber belastbaren, insbesondere wissenschaftlichen Erkenntnissen, etwa zu kriegerischen Konflikten, gesundheitsförderlichen Ernährungsweisen oder auch Aspekten des Klimawandels abschotten. Und das ist eine wirkliche Gefahr. Also gerade wenn man am morgendlichen Frühstückstisch nicht mehr die Tages- oder die Wochenzeitung in die Hand nimmt, als Printausgabe, meinetwegen aber auch als E-Paper, sondern sich auf Social-Media-Kanäle verlässt bei der Informationsgewinnung, müssen wir auf der Hut sein und Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch sich in einem dauerhaften Lernprozess befindende Erwachsene darauf drängen, dass sie schauen, wo sie ihre Quellen haben, wenn sie sich Informationen verschaffen. Davon ausgehend, dass Demokratien keine Ewigkeitsgarantie zugesprochen werden kann, muss insbesondere politische Bildung in den disziplinär einschlägigen Schulfächern der Sozialwissenschaften politische Bildung vermitteln, aber auch im fachübergreifenden Unterricht. Das heißt, auch wenn ich im Deutschunterricht ein Brecht-Zitat analysiere, im Kunstunterricht Wahlwerbung interpretiere oder im Physikunterricht die atomare Energiegewinnung diskutiere, wird damit ja ein Beitrag zur politischen Urteilsbildung geleistet. Und das ist total essentiell, um die Schule nicht als politikfernen oder politikfremden Raum dastehen zu lassen. Die Schule ist bekanntlich der zentrale Erfahrungsschutz- und Sozialisationsraum. Und in diesem Kontext, gerade auch im Pflichtschulkontext der Sekundarstufe 1, muss so viel Bildung, aber eben auch politische Bildung stattfinden, um die Demokratie als Fels in der Brandung gegen Extremismen zu verteidigen. Und wollen wir die auch bei jungen Menschen, gerade bei jungen Menschen zu verspürende Parteien, Fakten und Institutionenverdrossenheit sowie dem dadurch auch schon erhaltenen Rechtspopulismus begegnen, müssen wir anerkennen, dass sich unsere Bemühungen nicht nur in der Migrations- und Steuerpolitik oder der sozialen Arbeitsmarktpolitik erschöpfen dürfen, sondern eben auch maßgeblich auf die Bildungspolitik hinauslaufen. Der seit mehr einem Jahrzehnt aufkeimende Rechtspopulismus, der sich ja auch in Gestalt der AfD parlamentarisch verbreitet und verfestigt, rüttelt an den Grundfesten unseres Werte-, Gesellschafts- und Rechtssystems. Und wir müssen lernen, Haltung statt Zurückhaltung zu zeigen. Und dazu braucht es zwingend mehr politische Bildung. Man könnte aber auch so weit gehen und sagen, dazu braucht es mehr Bildung insgesamt.
Herzlichen Dank. Herr Engartner, Sie warnen vor der derzeitigen Einserinflation. Vielleicht wären Sie so freundlich, uns hier ein wenig an Ihren Bedenken teilhaben zu lassen.
Ja, ich gönne natürlich jedem einen sehr guten Schulabschluss, auch einen sehr guten Hochschulabschluss. Aber als jemand, der jetzt selbst auch schon seit 20 Jahren im System der Hochschulen unterwegs ist, beobachte ich eben auch, dass mittlerweile 4 von 5 Studierenden ihr Studium mit sehr gut abschließen. Und diese Inflationierung guter Noten, diese Noteninflation, wie man landläufig macht, birgt für mich eine Gefahr. Also wenn alle ein Einser-Abitur ablegen, erwirbt letztlich niemand mehr ein tatsächlich sehr gutes Abitur. Und schlimmer noch, diese Noteninflation gefährdet das Ziel, mit dem Abitur eine Studierbefähigung zu vermitteln. Also ich denke, welche Propedeutika an den Hochschulen mittlerweile angeboten werden, damit die Schulabsolventinnen und Absolventen studierfähig sind, dann drängt sich mir der Eindruck auf, dass das keine gute Entwicklung ist. Also an den Hochschulen schlagen viele Abiturientinnen und Abiturienten auf, die Ausweis ihrer Zeugnisse Leistungsträgerinnen und Leistungsträger sind, dann aber Vorkurse in Mathematik oder Fremdsprachen besuchen müssen, um nicht gleich schon im ersten Semester abgehängt zu werden. Und wenn Lehrkräfte und Hochschullehrende ausschließlich gute Noten geben, verstoßen sie aber gegen das nicht nur pädagogisch wichtige Prinzip der Gerechtigkeit. Das kommt nochmal hinzu. Denn wenn alle eine Eins bekommen, sind diejenigen im Nachteil, die wirklich eine Eins verdienen. Viele glauben, mit einer großzügigen Erteilung sehr guter Noten oder guter Noten würden Effekte der sozialen Herkunft nivelliert. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Noteninflation verstärkt solche Effekte sogar. Also Studien- und Arbeitsplätze werden am Ende nicht mehr mit den am besten geeigneten Personen besetzt, sondern im Schatten indifferent gewordener Noten mit Personen, die sich aufgrund ihrer sozialen Herkunft besonders gut darstellen können und zum Arbeitgeber zu passen scheinen. Da spielt dann der Habitus zum Beispiel eine große Rolle. Und zudem birgt die Noteninflation bei leistungsstarken Personen die Gefahr eines Produktivitätsabfalls. Wenn man weiß, dass man für eine gute oder sehr gute Note nicht wirklich seine Bestleistung erbringen muss, dann reagieren die Besten auch getreu dem Motto, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss. Also kurzum, wenn erbrachte Leistungen nicht im Einklang mit der Notenskala stehen, ist das eine Absage an das Leistungsprinzip und das ist schädlich. Einmal für den Anstrengungswillen, dann aber auch für die Bildungsgerechtigkeit und schließlich auch für das Bildungssystem insgesamt. Das sollten wir uns nochmal vor Augen führen. Gleichzeitig, das ist ja ein durchaus kontroverser Punkt, den ich hier, glaube ich, markiere, könnte man sogar zu der Auffassung kommen und sagen, dann schaffen wir die Noten gleich ganz ab. Also das wäre mir allemal lieber als das, was wir gegenwärtig erleben, mit einer Homogenisierung des Notenspektrums, sodass die Noten nur noch eine vermeintliche Aussagekraft haben. Dann könnte man gleich ganz von Noten abkehren und auf schriftliche Begutachtung gehen. Da hätte ich noch mehr Sympathien für als für die derzeitig sehr starke Inflationierung von Bestnoten.
Lieber Herr Engartner, und jetzt die entscheidende Frage. Was machen wir jetzt? Wie machen wir weiter? Und wo setzen wir an?
Der Aufgabenkatalog ist natürlich riesig. Ich würde aber vor allen Dingen anmahnen, das habe ich in den 10 Schlussfolgerungen meines Buchs Aus der Bildungsfalle auch getan, dass wir uns darauf verständigen, das zu tun, was einhellig gut für das Bildungssystem wäre. Also es fehlt nicht an Erkenntnissen und Vorschlägen, sondern an Entscheidungen. Also warum beginnen wir nicht beim Naheliegenden und Unstrittigen? Zumal die Tatsache, dass bauliche und personelle Mängel das Schulsystem lähmen, macht nicht nur das jährlich erscheinende Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung deutlich. Ein weiteres Beispiel für das, was wissenschaftlich unumstritten ist und daher schnellstmöglich eingelöst gehört, die flächendeckende, kostenfreie und möglichst frühe Förderung von Kindern in Kitas. also die Inanspruchnahme von Bildungsangeboten, es mit der Einschulung verpflichtend zu machen, ist erwiesenermaßen zu spät. Könnte man weiteres, also der Rückstand, der sich in den ersten 6 Jahren aufbaut, wenn Kinder bis dahin noch in kein Buch hineingeschaut haben und nicht regelmäßig der deutschen Sprache ausgesetzt waren, ist kaum noch zu reparieren, kaum noch aufzuholen. Auch die Trennung nach der 4. Jahrgangsstufe kommt, das belegen alle empirischen Studien, gleich in welchem Kulturkreis, gleich in welchem Schulsystem, kommt zu früh. Also wir müssten später trennen, das ist vollkommen unstrittig, also wissenschaftlich. Und darauf müssten sich eigentlich die Bildungsministerien, die Kultus- und Schulbürokratien verständigen. Ich denke daran, dass sprachliches Unvermögen etwa zuletzt auch die 42% der Fahrschülerinnen und Fahrschüler dokumentiert haben, die durch ihre Theorieprüfung gefallen sind. Also wir haben wirklich dramatische Zustände und unsere Gesellschaft kann es sich schlicht nicht leisten, große Teile der künftigen Generationen schon während der primären Bildungsphase zu verlieren oder besser gesagt abzuhängen. Also es ist Zeit, dass wir zur Tat schreiten und nicht länger tatenlos zusehen.
Lieber Herr Professor Engartner, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und für Ihre interessanten Einschätzungen und Erkenntnisse.
Vielen Dank, Herr Hartmann.